Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserer 248. Podcast-Folge. Ausnahmsweise am Dienstag. Wir haben es gestern einfach nicht geschafft. Also heute ist der 9. April am Dienstag und hier sprechen wir über das vergangene Heimspiel gegen den FCK und schauen auf das kommende Spiel Sonntag in Magdeburg. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse
und Berger.
Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gefühl so wunderschön.
Moin, moin.
Moin, moin, Hamburg, deine Straßen. Und nicht Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich nicht von dir gehen.
Falls ihr die Stimme von Lars vermisst, wir sollen liebe Grüße ausrichten. Auf den müssen wir heute leider verzichten und ihr somit auch. Und daher werden wir nur zu dritt auf unsere Fokusspiele schauen und durch die Folge gehen. Aber bevor wir das tun, möchten wir kurz auf die Proteste auf der Nordtribüne mittels Spruchbändern eingehen, welche sich auf die Ticketpreise für das anstehende Heimspiel gegen Pauli richteten, jetzt am vergangenen Heimspiel. Bereits letzte Saison waren da die Preise identisch für die Tagestickets und auch da gab es Proteste via Spruchband. Es gehört zu einem Teil natürlich auch zur Wahrheit, dass der HSV hier auf den Bedarf reagiert und das Spiel binnen kürzester Zeit ausverkauft war, wie auch im letzten Jahr. Die Fans sind also entsprechend bereit, diese Preise zu bezahlen und der HSV nutzt clever wirtschaftlich diese Gelegenheit. Ebenfalls zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass wir einen Supporters-Club haben, dessen Abteilungsleitung mit dem Programmpunkt angetreten ist, sich für sozialverträgliche Eintrittspreise einzusetzen. Und wie auch immer dieser Einsatz aussehen mag, der wird halt nicht so richtig kommuniziert, er ist nicht erfolgreich. Und eben neben dem saftigen Anstieg der Dauerkartenpreise zu Beginn der Saison bleibt der HSV auch bei den Tagestickets auf hohem Niveau. Und was uns hier auch sehr stört, ist die nicht transparente und vielleicht sogar fehlende Kommunikation, sowohl durch den HSV als auch durch den SC in dieser Thematik.
Ja, nein, da braucht man eigentlich fast nichts mehr zu sagen, bin ich komplett bei dir. Das ist einfach ein schwaches Bild, was der HSV abgibt bezüglich seiner Fans oder gegenüber seinen Fans, den treuesten der Treuen und auch der SC. Also da irgendwie komplett intransparent, wie du es gesagt hast, da erwartet man sich irgendwie mehr im Output und auch mehr in der Kommunikation. Und ich finde, der HSV muss hier aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt. Wir sind Vierter in der zweiten Bundesliga. Sportlich läuft's nicht sehr gut, auch nicht gut, eventuell sogar schlecht. Und ich weiß nicht genau, ob der HSV sich da nicht so ein bisschen verzettelt, weil die Liebe der Fans ist auch nicht unerschöpflich, gerade wenn der sportliche Erfolg dann irgendwann eventuell doch mal ausbleibt.
Und passend dazu gab es ja vor, weiß ich nicht, einer halben Stunde, glaube ich, wir haben es jetzt kurz nach 8, oder um 19 Uhr war es, eine Mail an alle DauerkartenbesitzerInnen, nämlich dass der HSV den kleinen Obolus von 20 Euro Rabatt ab der kommenden Saison ebenfalls streicht. Also alle DauerkarteninhaberInnen können sich das anschauen und durchlesen, was der HSV da geschrieben hat. Wir werden das jetzt erstmal nicht kommentieren, aber es rundet nun mal das Bild rund um diese Ticket-Thematik ab. Und jetzt werden wir sportlich und schauen auf den 28. Spieltag. Der hat die Tabelle noch etwas klarer aufbereitet für den Saisonendspurt. Es klafft eine Lücke ab Platz 4 auf die Verfolger und ab Platz 12 beginnt der Abstiegskampf. Und das sogar nun doch bis zum letzten Tabellenplatz in Osnabrück schleicht sich an den Relegationsplatz heran durch ihren Sieg zu Hause gegen Fürth. Und Braunschweig verlor mit 2:0 in Düsseldorf, Lasse, was auch für den HSV nicht ganz so optimal war.
Naja, leider nicht. Braunschweig hat sehr früh Druck gemacht und ist schon sehr früh zu einigen Chancen gekommen. Da hat man gedacht, vielleicht passiert es dann doch, dass uns das Glück in die Hände spielt. Aber dann wurde Düsseldorf doch stärker. Insgesamt war es aber schon eine ausgeglichene erste Halbzeit. Ja, aber in der 42. Minute geht der Ball dann auch rein. Durch Klaus geht von Düsseldorf in Führung zu Hause. In der 53. Minute nach der Halbzeit dann Handspiel von Braunschweig und Zolles macht den Elfmeter souverän ein. 18. Saisontreffer. Von daher mal gucken, was da passiert. Ich habe ja letzte Folge gesagt, dass der nicht in der zweiten Liga spielen nächstes Jahr. Dann habe ich auch noch gehört, der ist ja ausgeliehen von Norwich. Von daher mal gucken, was da passiert. Es gibt ja angeblich jetzt so eine sondern es gibt ja sogar eine Petition, wo die Fortuna Düsseldorf-Fans Geld sammeln, weil man sich die 5 Millionen Euro Ablöse für ihn wohl nicht leisten kann. Von daher bin ich mal gespannt, was da passiert. 20.000 Euro waren wohl letztens irgendwie schon zusammen, also ist noch ein bisschen ein weiter Weg dahin. Ja, in der Schlussphase hat Braunschweig dann nochmal versucht, Druck zu machen, trifft dann durch Amin auch den Pfosten, aber das Glück war für die für Braunschweig nicht hold. Sie haben kein Tor erzielt. Von daher insgesamt schon ein verdienter Sieg für Düsseldorf, würde ich sagen, ist am Ende das Glück des Tüchtigen.
Ja, und wir haben schon lange in diesem Podcast nicht mal über den VAR und über Schiedsrichterleistungen gesprochen. Und bei meinem Spiel, beim Topspiel KSC gegen Pauli, welches der KSC mit 2-1 gewann, muss man dies tun, denn hier gab es eklatante Fehlentscheidungen zulasten von Pauli, die am Ende in der Aberkennung eines regulären Tores für Pauli, einem nicht gegebenen Elfmeter und einer daraus resultierenden strittigen gelb-roten Karte für St. Pauli mündeten. Also in Summe einiges, was gegen den Tabellenführer lief, und auch das Spiel begann jetzt mal sportlich gar nicht so gut mit dem Rückstand in der zweiten Minute. Insgesamt, rein von der sportlichen Sicht, war das ein tolles Duell zweier starker Mannschaften, die sich nach meinem Dafürhalten auf Augenhöhe begegneten, aber eben durch den Platzverweis in der 77. Minute für Hauke Wahl beim Stand von 2-1 für den KSC dann aber maßgeblich dann schon zugunsten der Gastgeber kippte. Damit bleibt der KSC obendran, ist auf Platz 6, 7 Punkte hinter Platz 3 und nur 2 Punkte hinter Hannover auf Platz 5, Bürger. Die kamen über ein 1-1 gegen Schalke zu Hause nicht hinaus. Was war denn da los?
Also ich wollte so gerne so eine Überschrift machen, jetzt wo Lars nicht da ist, irgendwie so ein schönes Wortspiel, aber zu dem Spiel fällt mir nur ein Satz ein, so für die Leute, die auch so ein bisschen Schalke-Sympathie haben. Ach, Schalke. Die hatten eigentlich es war kein gutes Spiel, ganz bestimmt nicht, wenn man sich so statistisch ein bisschen damit beschäftigen möchte. Die Passquote von Hannover beträgt 73%, die von Schalke 63%, also das war schon auf technisch niedrigem Niveau, aber irgendwie
63% ist
63%.
Boah, das ist ja alter Schwede.
Aber dann hat man da irgendwie schon, Schalke ist durch Ouedraogo in Führung gegangen bis zuletzt und dann ein Eigentor von Seguin in der 81. Minute und ich, tut mir leid, das kann weder Schalke so richtig gebrauchen im Abstiegskampf, Hannover aus meiner Sicht dann da auch mehr oder weniger dann direkt aus dem Aufstiegsrennen raus, zeigt halt irgendwie, dass es zum Ende der Saison hin weder für Hannover noch für Schalke gereicht hat, um irgendwo mehr aus der Saison zu holen, aber ja, ach Schalke, das bleibt meine Überschrift.
Ja, ach Schalke, wir können immerhin sagen, HSV, immerhin seine Hausaufgaben gemacht. Zumindest darf man das nach dem Heimsieg gegen den FCK so sagen. Ob es nun gut war oder nicht so gut, das analysieren wir jetzt und werden auch auf die Überraschung in der Startelf eingehen. Denn Steffen Baumgart wechselte ungezwungen zweimal im Vergleich zur Vorwoche. Suhonen für Jatta und Poreba für Ferai. Zwei spannende Maßnahmen und natürlich die logische Folge aus Muheims Gelbsperre war der Einsatz von Katterbach als linker Verteidiger. Hier also die erzwungene Änderung. Beim FCK, wie erwartet, Ache vorne drin. Und damit gehen wir jetzt auch rein in die Spielanalyse, welche uns in den ersten 15 Minuten des Spiels keine Veränderung im Hamburger Positionsspiel zeigt in der Grundordnung. Wir hatten wieder Reis als Rechtsverteidiger in der defensiven Aufstellung und im Angriffsspiel erneut zentral anschiebend. Das war dieses bekannte Bild. Benes rückte vor auf die Position neben oder versetzt zu Nemeth als fast schon zweite Spitze und Poreba war dann der zentrale Spielgestalter. Überrascht hat mich der FCK, der zwar wie von uns erwartet defensiv gut strukturiert stand, mit der defensiven Viererkette und davor einem sehr kompakt verteidigenden Mittelfeld. Die Räume wurden sehr gut zugestellt, das Pressing war zurückhaltend. Denen war wirklich wichtig, dass sie die Räume zustellen und Balleroberungen und Pässe abfangen. Und dann waren sie auch sofort im Umschaltspiel. Also direkter Weg nach vorne, auch risikofreudig, sehr zielstrebig und schnell. Und das zeigt eben auch, Bürger, was du gesagt hast, dass die Mannschaft die 5 meisten Aktionen aller Teams im gegnerischen 16er hat. Also die grundsätzliche Qualität in der Offensive ist vorhanden. Das hat diese Anfangsviertelstunde auch gezeigt. Der HSV versuchte balldominant das Spiel nach vorn, hatte einige vielversprechende Angriffe. Auch das haben wir schon mal beim HSV gesehen, dass dadurch zwar nicht die Abschlüsse zustande kamen, aber eben viele Ecken direkt am Anfang generiert wurden, die man sich auch erstmal erspielen muss. Und man hatte diese eine gute Chance durch Benes, die leider nicht drin war. Der FCK, also insgesamt, schaffte es, den finalen Pass vom HSV ein bisschen zu vereiteln. Wir selber waren da ein bisschen ungenau. In der defensiven Struktur hat mir der FCK ganz gut gefallen, lauerte auf die Fehler des HSV und davon gab es eben einige im Aufbauspiel. Der HSV, ja, der hatte diesen balldominanten Ansatz und der Summe nach 15 Minuten für mich ein ausgeglichenes Spiel zweier Mannschaften, die auch bereit waren, hier mit offenem Visier über die volle Distanz zu gehen. Also im Stadion verging diese Anfangsviertelstunde recht schnell und ich fand, Lasse, das Spiel war auch nicht langweilig. Das hatte schon Tempo.
Ja, fand ich auch. Vor allem fand ich auch die Stimmung krass. Also kurz vor Anpfiff habe ich gedacht, was ist das denn? Ist die Soundanlage nochmal aufgedreht worden, weil es war richtig laut. Ich habe gesagt, vielleicht, ich habe mir letztens erst die Ohren sauber gemacht. Ich dachte vielleicht, es ist deshalb vielleicht jetzt ein Trugschluss, aber mein Sitznachbar neben mir meinte auch, nee, das ist schon richtig laut heute. Leider ist es dann erst etwas abgeebbt. Die HSV-Spieler haben auch versucht, diese Stimmung auch direkt aufzunehmen. Man hat es gemerkt, als Reis dieses obligatorische Anfeuern des Publikums gemacht hat, direkt in der, ich glaube, zweiten Minute war das, wo er da einen Ball ins Ausgerätscht und dann die Leute anfeuert. Also man hat gemerkt, die Spieler waren heiß und sie wollten. Also das finde ich, würde ich da rauslesen. Und was mir in der Anfangsviertelstunde aufgefallen ist, dass da wieder ein paar individuelle Fehler bei waren, gerade von Katterbach und Poreba, zwei so Dinger, wo ich sage, eieiei, aber das sind diese individuellen Fehler, die wir vielleicht wahrscheinlich nie wieder abgestellt bekommen, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber die sind einfach dabei. Ich glaube, da müssen wir uns dran gewöhnen beim HSV, dass das nicht mehr komplett abgestellt werden kann oder wird. Und wenn ich dann auf die zweite Phase, auf die Minute 15 bis 30 so eingehe, dann ist es schon... Der HSV hatte am Anfang eine richtig gute Aktion über rechts, wo man das Spiel auch richtig schön schnell gemacht hat, leider zu unsauber zu Ende gespielt, wie du es gesagt hast. In der letzten Aktion hat es Kaiserslautern auch oft gut gemacht und dann ist dann doch nochmal dazwischen gespritzt und der HSV hat das dann, wie wir es halt so oft kennen, im letzten Drittel zu inkonsequent zu Ende gespielt. Ich fand, so Mitte dieser Phase schlief das Spiel dann etwas ein und Lautern zog sich auch etwas mehr zurück. Also diese, ich fand, am Anfang ist Lautern ja gar nicht ganz so defensiv gestartet, wie man es erwartet hatte. Aber so ab der 20., 25. Minute hat sich Lautern dann schon so ein bisschen zurückziehen gezogen. So sah es für mich von der Nord aus. Und gesagt, hier, HSV, macht mal. Und in der 23. Minute hätte HSV das ja auch fast ausgenutzt. Da spielt Poreba oder versucht Poreba einen Pass in die Spitze auf Nemeth zu spielen. Und der versucht dann halt zwischen zwei Spielern durchzugehen. Ich verstehe die Idee, die Poreba da hatte, aber was mich in der Situation kolossal geärgert hat, er hat wirklich den von rechts reinstartenden Ancik Suhonen komplett übersehen. Und da kommt, das erzähle ich gerade, um nochmal zu dem Thema Entscheidungsfindung im letzten Drittel zu kommen. Wenn Suhonen da mit seinem Tempo reinstartet, ich glaube, das wäre eine ziemlich große Torchance gewesen. Stattdessen wird halt versucht, irgendwo in die Schnittstelle zu spielen, wo Nemeth dann zwischen zwei Spielern steht und der verliert halt den Ball. Das ist dann am Ende, ja, wie du es gesagt hast, in der letzten Aktion war Kaiserslautern dann doch irgendwie immer präsent. Und in der 28. Minute habe ich mir noch aufgeschrieben, sieht man dann auch, warum Ramsey beim HSV in der zweiten Liga spielt und nicht in der Bundesliga. Da gab es einen richtig guten Pass aus der Defensive nach vorne auf Ramsey und der vertändelt dann halt die Ballmitnahme und muss dann nochmal abdrehen, den Ball kontrollieren und kommt dann trotzdem relativ weit nach vorne. Aber ich glaube, in der Situation, wenn das da Ramsey den Ball besser mitnimmt in der Ballannahme, dann kann das dann eine richtig gefährliche Situation werden. Aber ja, wie gesagt, da sieht man dann am Ende, warum Ramsey beim HSV spielt und nicht irgendwo in der Bundesliga. Insgesamt war es jetzt kein schlechtes Spiel vom HSV, aber Kaiserslautern war auch nicht ganz so defensiv und ungefährlich, wie wir es irgendwie uns erhofft hatten nach dieser Pokalschlacht, ne? Oder sah das für dich vom Fernseher anders aus, Bürger?
Nee, ich fand auch, also Kompliment an Lautern, die eigentlich gut dagegen gehalten haben, wo ich auch irgendwie schon beeindruckt war, wie viel sie investiert haben in den Umschaltspiel. Wenn man sich so ein paar Statistiken anguckt, was ich ja so gerne mag, wenn man guckt, dass HSV in der gesamten ersten Halbzeit fast doppelt so viele Pässe hatte wie Kaiserslautern, dann ist das schon auch aussagekräftig, was ihr auch angesprochen habt. Und so ging es auch in der letzten Viertelstunde weiter mit dieses HSV hatte Ballkontrolle, hat Angriffe initiiert, ist ins letzte Drittel gekommen. Und dann Kaiserslautern, sobald sie den Ball gewonnen haben, haben sie auch alles investiert in dieses offensive Umschaltspiel. Aber um auch ein paar Einzelsituationen hervorzuheben, es ging gerade die letzte Viertelstunde los, da donnert Dennis den Ball gegen die Latte und das hätte vielleicht das 1-0 sein müssen. Kurz darauf, Vorlage von Ramsey, 1-0. Und da saß ich mit dem Gefühl, nach dem 1-0, es kann nicht mehr schief gehen, jetzt kontrolliert der HSV das Spiel ganz in Ruhe, denn ich fand eigentlich von Lautern kam von diesen Umschaltmomenten, die ein bisschen unterbinden, dann ging es alles okay, dann war alles eigentlich in Ordnung. Ich saß so mit so einem ziemlich ruhiges Gefühl. Dann kommt natürlich die letzte Spielminute der ersten Halbzeit. Und da muss ich gestehen, da hat man auch gesehen, dieses Risiko, dass das Bringen von Reis auf der rechten Außenverteidigerposition dann auch mit sich bringt. Denn aus meiner Sicht wird Reis da ein bisschen aus der Position herausgezogen. Ich glaube, der ist gefühlt so in Richtung, jetzt muss ich mich zentral bewegen, und plötzlich spielt da Lauterhand in den Raum, den Reis hinterlässt. Heißt, sie laufen eigentlich mit einem 3 gegen 2 auf uns zu. Ragnar Ache ist dadurch dann unmarkiert im Strafraum und kann einfach die Flanke einschieben. 1-1, was aus meiner Sicht vielleicht auch nicht ganz unverdient ist für Lautern, aber dennoch fand ich auch so ein bisschen, wir hätten hier auch schon das ein oder andere Tor mehr machen sollen im Laufe der ersten Halbzeit, wo die Chancen schon da waren, oder vielleicht nicht direkt die Chancen, sondern dieses, wir bewegen uns auf die Chance zu und die letzte Patrone oder der letzte Pass ist dann nicht richtig eingesetzt worden, ist eine falsche Entscheidung getroffen worden und somit wird das dann auch halt bestraft von Lautern. Wir wussten von deren offensiven Qualität auch, dass sie hinter den, wenn man Expected Points, wir hatten das ja gesagt, die hatten eigentlich 10 Punkte mehr verdient, und das hat man aus meiner Sicht dann auch im Spiel gesehen, dass die Qualität von Lautern offensiv vielleicht nicht ganz da war, aber wenn man zu so vielen Chancen kommt, die sie ja auch in der ersten Halbzeit bekommen haben und auch in der zweiten, kommen wir gleich zu, dann ist es auch nicht unverdient, dass Lautern mit 1-2-1 in die Pause ging. Und dann kommen wir dann aus der Pause raus mit ein paar taktische Wechsel. Lasse, wie hat sich das ausgespielt?
Ja, es kam Bakariata für Ancis Suhun, aber ich glaube, es war nicht nur taktisch, weil Ancis Suhun hatte, glaube ich, auch angezeigt, dass er sich irgendwie verletzt hat. Ich glaube, er hat sich in einer letzten Aktion vor der Halbzeit verletzt. Deshalb wurde er ausgewechselt. Aber ich kann auch verstehen, warum man Bakariata gebracht hat. Du hast es ja eben gesagt, dass der HSV teilweise dann im letzten Drittel noch so seine Probleme hatte und Kaiserslautern zu oft in der letzten Aktion gut Zugriff fand. Ich glaube, da hat man dann gehofft, dass Bakariata sich da vielleicht ein bisschen eher noch durchwuseln kann als Anzi, der ja eher so jemand ist, der den Ball hält und dann nach vorne reingeht. Bakker ist auch eher einer, der sich da auch mal so ein bisschen durchwursteln kann, würde ich es mal nennen. Und ja, es hatte auch Impact aufs Spiel. Ich fand, der HSV kam wirklich sehr gut aus der Halbzeit. In der 48. Minute gab es einen Freistoß von Benes, wo dann der eben genannte Bakariata noch dran ist oder nicht. Ich weiß es nicht, ob er ihn noch im Schopf berührt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war einfach ein Schuss von Benes. Das wäre, glaube ich, ein direktes Tor gewesen. Leider geht der Ball aber an den Pfosten. Und dann gab es noch eine Aktion von Poreba, wo ich mich echt geärgert habe, dass der dann eher nicht getroffen hat. Weil der Ball kommt in die Mitte rein nach dem Freistoß von Benes und Poreba schafft es noch nicht mal, den Ball aufs Tor zu bringen, sondern setzt den neben das Tor. Ich glaube, wenn der Kopfball aufs Tor gekommen wäre, dann wäre es gefährlich gewesen. Das hätte, glaube ich, eine gute Chance sein können, dass da ein Ding reingeht. Ja, ist leider nicht passiert. Und wie gesagt, wie ich es eben schon gesagt habe, der HSV war gut in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit drinne. Und enden tut diese Phase jedoch mit einer Doppel-Weltklasse-Parade von Matteo Raab gegen Touré. Dieser so eben genannte Touré fehlt dann in der folgenden Szene. So hinten rechts ist mir aufgefallen, als ich das Spiel nochmal im Real Life geguckt habe. Und das macht der HSV doch sehr gut. Also der HSV schaltet schnell um. Raab bringt den Ball schnell nach vorne. Und der Spielball gelangt dann in die Spielfeldmitte. Und eben von dort halb rechts auf Nemet. Der flankt ihn rein, dann gescheiterter Erklärungsversuch, Bodenlampe von Lautern und der Ball endet nach ein paar Zweikämpfen bei Poreba und eben hat er den Kopfball nicht reingemacht, diesmal schießt er ihn dann flach mittig rein oder flach Mitte rechts, würde ich sagen, schießt er ihn rein. Lars hätte jetzt gesagt, er ist ja heute nicht da, kontrolliert reingekullert. Anschließend dann war, da Renzi vor dem Torwart stand und ihm die Sicht genommen hat. Ich bin ehrlich, kann man schon pfeifen. Also ich hätte verstanden, wenn man diesen Treffer zurückgenommen hätte. Aber es wäre natürlich auch wieder typisch gewesen, dass wir so ein Tor erzielen und es wird wieder zurückgenommen. Von daher hat der HSV in der Phase dann einfach mal das Glück des Tüchtigen gehabt.
Wobei ich jetzt in der Zusammenfassung gesehen habe, dass da eine Linie gezogen wurde und ein Verteidiger im Moment des Schusses, das Abseits auch aus meiner Sicht war es zwar passiv, aber das, das Aktive auch aufgehoben hätte. Da gab es eine Linie in der Zusammenfassung. Aber wie auch immer, du hast vollkommen recht, knappe Situation zu unseren Gunsten. Für mich war es passives Abseits. Ramsey zeigt klar an, dass er nicht eingreifen will. Und na, aber die Sicht wirkt egal. Der Ball ist drin und für mich ist Raab hier, wie du es richtig beschrieben hast, ganz klar der entscheidende Faktor binnen Sekunden. Also insbesondere mit dem schnellen Abwurf und dem Einleiten des Umschaltspiels. Das ist das neben der Parade und dem danach Zupacken der entscheidende Moment. Das ist Matteo Raab. Und der HSV also mit dieser 2:1 Führung, und jetzt erlaube ich mir mal einen kleinen Spaß, denn damit war das Spiel gewonnen. Denn das neben mir sitzende glücksbringende Patenkind hatte dies so getippt und es war klar, das wird jetzt sein 6. Sieg im 6. Heimspielbesuch. Und wir müssen, glaube ich, wirklich mal drüber nachdenken, wie wir den Lütten 34 Spiele in die Stadien bekommen, also pro Saison. Denn wenn wir jetzt wieder sportlich werden, was nach dem Führungstreffer passierte, verdiente aus meiner Sicht das Wort verwalten seitens des HSV einfach nicht. Und da möchte ich auch ganz kurz zu euren Analysen rund um die Halbzeit und den Start in die zweite Halbzeit eingehen. Schon zur Halbzeit, und da war ich mit dem Experten zu meiner Rechten einig, mit dem Lütten, fehlte ein bisschen das Pendant zu Königsdörfer auf dem Flügel mit Jatta und Dompe. Ich hätte vielleicht sogar, wenn jetzt Zuhohn sich nicht angeschlagen hätte, sogar die Idee, Königsdörfer für Nemeth in die Spitze zu ziehen und dafür eben Jatta zu bringen und vielleicht sogar Dompe noch zusätzlich reinzubringen, weil wir eigentlich den Raum hatten auf den Flügeln. Denn immer wenn Lautern ins Umschaltspiel ging und wir da den Ball erobert haben, hatten wir Platz, um schnell das Mittelfeld zu überbrücken. Aber da wirkte der FCK für mich anfällig und weil sie uns auch eben selbst über die Flügel schnell attackiert haben. Also die waren schon bereit, da auch was aufzugeben, was zu riskieren. Da wäre Jatta ein guter Gegenpol gewesen oder war es dann auch. Aber zurück zur Mitte der zweiten Halbzeit, eine Phase, die für mich sehr hektisch war, unruhig und bei der einfach auch kein Spielfluss auskam. Und der HSV einfach es auch nicht schaffte, mit einer 2:1-Führung zu Hause das Spiel zu kontrollieren. Aber auch das gehört zur richtigen Einordnung aus meiner Sicht. Der HSV ließ jetzt auch nichts zu. Es passierte jetzt auch seitens des FCK nichts. Das möchte ich positiv erwähnen, denn der HSV stand jetzt defensiv, zumindest für mein Dafürhalten, sowohl aus Stadionsicht als nochmal im Real Life die Zusammenfassung. Da kam nichts, da gab es keine Highlights, da gab es nichts Erwähnenswertes, auch nicht vom FCK. Aber mir fehlte irgendwie ein Stück weit beim HSV der Wille und die Idee, dieses Umschaltspiel, weil der FCK war bemüht, hier noch einen Punkt zu holen, und machte Stück für Stück auf, ging aus dieser konservativen, defensiven Haltung, die Funkel ja als erfahrener Trainer-Recke da irgendwie an den Tag gelegt hat, schon raus. Und es gab Möglichkeiten, das 3:1 zu nutzen, was sicher auch ein Signal an den Gegner gewesen wäre, Bürger.
Ja, es gab schon Möglichkeiten, aber so insgesamt, so kurz zusammengefasst, für die letzte Viertelstunde können wir hier irgendwie diesen rollenden Ball vom Western-Film einweiten, denn viel war das nicht, also seien wir ehrlich.
Tumbleweed ist, glaube ich, das
nicht. Ja, genau, Tumbleweed. Einfach mal so ein Stück Tumbleweed über den Bildschirm laufen lassen.
Das ist so wie die Tauben, die früher immer in den verschiedenen Zonen saßen, als nichts los war.
Das ist, aber das war mehr oder weniger so. Wenn man sich anguckt, auch irgendwie habe ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die ganze Qualität, auch die Müdigkeit von, da habe ich in der letzten Film schon gemerkt, dass da von Lautern auch ein kraftdezerrendes Mittwochenspiel war, aber dass der HSV das dann auch nicht ausnutzen konnte, hat mich dann auch irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Und ja, da ist nicht viel passiert in der letzten Viertelstunde. Das ist halt, muss man so mitnehmen. Aber das Gefühl war auch halt so, dass beide Trainer so ein bisschen ausgewechselt haben, unrhythmisch im Spiel, und dass wir einfach den Sieg gut verwaltet haben irgendwie. Von Lautern kam nichts, wir wurden nicht richtig gefährlich. Ob das jetzt Wille war, dass wir nicht gefährlich werden wollten oder nicht konnten, das weiß ich nicht, aber ich fand das nicht gut, aber dennoch so ein bisschen in Gefahr sah ich unseren Sieg eigentlich dann auch nicht. Und so würde ich auch dann das gesamte Spiel so ein bisschen abrunden, dass es war aus meiner Sicht auch kein gutes Spiel von uns. In Situationen war es schon gut, das war toller Fußball, ab und zu sehen oder anfangs dazu. Aber so richtig euphorisch war ich nach dem Sieg nicht. Lasse, ich weiß, du hattest eine ganz andere Meinung, als du auf dem Heimweg warst vom Stadion. Da warst du mehr oder weniger angepisst, trotz des Sieges. Und ich finde, das zeigt vielleicht auch eigentlich das Spiel sehr gut zusammen, wenn man sich das so befasst. Für mich war das ein Arbeitssieg. Und für Lasse war das ein fürchterliches Fußballspiel. Aber das diskutieren wir ja sowieso gleich nochmal.
Ja, dann lass uns doch direkt da einsteigen, weil ich glaube, darüber sollten wir in Gänze einmal sprechen, diese Einordnung des Spiels. Denn Lasse war, glaube ich, nicht der einzige Zuschauer bei diesem Spiel, der da eine ja, schwarz oder weiß Meinung im ersten Moment hatte. Ich habe mich bei den üblichen Kanälen habe ich mir viele Meinungen zum Spiel durchgelesen und jetzt während die Kommentare aus der Fanbase während des Spiels immer sehr emotional und situativ natürlich gepusht sind, so ist es auch nach dem Spiel doch meist etwas sachlicher. Und die Fanmeinung, das, was Bürger eben anspricht, das lässt sich auch wirklich klar aufteilen. Also über eine größere Masse jetzt, nicht nur unser Lasse hier, sondern es war entweder ein ganz schwaches Spiel vom HSV und es reicht nicht für die eigenen Ansprüche, das war die eine Seite. Und die zweite, oft vertretende Seite, war eine zufriedene Fan-Teil, also Fansicht aus der anderen Seite, eine gute Partie gegen einen Gegner, der stärker ist als der Tabellenplatz. Jetzt hat Bürger schon angedeutet, für ihn war es mehr grau. Lasse, wie ist es so jetzt, 2 Tage später, 3 Tage später, ein bisschen mehr Grautöne oder was genau ist so das, wo du sagst, nee, so, das geht nicht?
Ja, ich habe mir das Spiel ja nochmal im Real Life, wie eben gesagt, angeguckt und es ist schon ein bisschen mehr grau, aber es geht trotzdem eher ins Schwarz über als ins Weiß für mich, weil als ich im Stadion saß, war ich einfach unzufrieden nach dem Spiel, muss ich echt sagen. Und das habe ich eigentlich selten, dass ich sage, HSV hat gewonnen, aber ich ärgere mich irgendwie drüber, weil das war auch nicht passend zu meinem Ergebnistipp, wo ich ja gesagt habe, dass Kaiserslautern 2-1 gewinnt. Und ich ja damit gerechnet hatte, dass Kaiserslautern da eine gute Leistung bringen wird und wir verlieren würden und uns schwer tun. Wir haben uns auch teilweise schwer getan und wir haben gewonnen. Da müsste ich mich eigentlich drüber freuen, dass wir da die 3 Punkte geholt haben. Trotzdem gibt mir diese Spielweise irgendwie wenig Hoffnung, dass wir jetzt diese benötigte Serie starten, um mindestens Platz 3 zu erreichen. Platz 2 wird, wie gesagt, ein Wunder. Wunder gibt es immer wieder, ist aber sehr, sehr unrealistisch. Aber selbst mit dieser Leistung, die ich da gegen Kaiserslautern gesehen habe, ist es keine Grundlage für mich, wo ich sage, das macht mir Mut, dass wenn wir so spielen, dass wir jetzt 5 aus diesen 6 Spielen 4 bis 5 oder sogar 6 Siege holen. Also das sehe ich irgendwie nicht. Und das war das, was mich nach dem Spiel so geärgert hat, wo ich gesagt habe, wir haben zwar gewonnen, aber irgendwie spielerisch war das zu wenig, um Hoffnung zu haben, da eine Serie zu starten.
Und das kann ich unglaublich gut nachvollziehen, denn so ähnlich war mein Gedanke auch. Ich habe mir noch mal eine kurze Statistik rausgeholt, denn wir haben in diesem Spiel 2x den Pfosten getroffen. Das macht jetzt 13 Aluminiumtreffer in dieser Saison laut Bundesliga.de. Das ist der 2. Wert in der Liga. Zusammen mit Paulino Paderborn hat noch einen mehr. Das ist für mich für dieses Spiel erwähnenswert, weil wir in beiden Situationen das Spielglück nicht hatten und damit früh in der ersten und in der zweiten Halbzeit hätten in Führung gehen können. Also das gehört ein Stück weit mit, glaube ich, also aus meiner Sicht zur Spielbetrachtung. Ebenso aber auch, dass wir eine HSV-Mannschaft sehen, Lasse, wie du es eben auch gesagt hast, die nicht diesen taktischen Rhythmus findet. Das war ein Spiel, welches mich also in Teilen an die Worte unseres Trainers Steffen Baumgart bei seinem Amtsantritt erinnert hat. Die Null steht bei mir selten, aber vorne werden wir die ein oder andere Chance kreieren. Was mich jedoch nicht an das Bild einer Mannschaft unter der Leitung von Steffen Baumgart erinnert, ist das Pressing und die Grundintensität. Denn das fehlt mir einfach oder fehlte mir gegen den FCK komplett. Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass unsere Mannschaft in der aktuellen personellen Konstellation ihre Stärken mit dem Ball hat und nicht unbedingt gegen den Ball. Aber es fehlt das Spielverständnis untereinander auf dem Platz. Zuspiele oder die Fehlpässe sind ja nicht nur mangelnde Konzentration beim Passgeber, sondern auch fehlende Partizipation beim Empfänger. Sowas wird täglich trainiert, greift aber nicht. Und gerade sollte unsere Mannschaft im Mittelfeld mit diesen Spielern Pass- und Ballbesitz spielen, da müssten wir unsere Stärken haben. Und da verstehe ich dich, Lasse, denn nachdem ich mir das Spiel auch nochmal in Ruhe angeschaut habe, ich verstehe, warum der Eindruck von der Leistung des HSV eher negativ behaftet ist, weil es fehlt rein visuell an einer klaren Identität im Spiel und vielleicht auch an der körperlichen Intensität, die es im Schlussspurt dieser Saison braucht. Denn wenn wir nach dem 2-1 Führungstor aufhören, Fußball zu spielen, als ob man so nach getaner Arbeit den Stift fallen lässt und jetzt wartet, bis irgendwie die Uhr zum Feierabend läutet, ja? Aber es ist ja noch da. Ich muss eigentlich noch arbeiten, aber da ich fertig bin, warte ich jetzt, bis die Glocke klingelt. Also es ist zwar nicht ganz so, defensiv wurde ja aufmerksam gearbeitet, um das 2-1 zu halten, aber offensiv ging nichts mehr und es wurde nicht richtig aufgerückt. Und wenn das jetzt keine taktische Marschroute war, dann müsste ich dem Trainer den Vorwurf machen und nicht der Mannschaft. Aber das ist für mich unverständlich, dass man mit einer 2-1-Führung zu Hause nicht versucht, weiter in die Automatismen zu kommen, Bürger.
Ich habe einen sehr aussagekräftigen Kommentar gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Facebook war oder das auf Twitter war. Aber da hat einer geschrieben, ja, alles gut und schön, wir haben gewonnen. Aber der Fußball unter Tim Walter hat mir Spaß gemacht. Und das finde ich schon, ist sehr wilde Aussage irgendwie, weil man ja unter Walter zuletzt auch nicht mehr beeindruckt war, aber trotzdem war der Fußball da dann doch von Leuten zu betrachten besser. Was mich halt, wenn wir jetzt dieses Spiel so jetzt schwarz-weiß oder grau einordnen möchten, wir haben hier drei verschiedene Ansichten, dennoch sind wir irgendwie so in der Mitte irgendwie grau. Es war ein Sieg, ja, drei Punkte, aber richtig gut war es nicht. Ich finde den Metaphor mit den Arbeiten und dann, ja, ich bin jetzt fertig, weil wir in Führung sind. Ich muss jetzt nur warten, bis es klingelt, dann ist alles gut und schön. Passt irgendwie gefühlt auf die Leistung. Aber was mir auch so aufgefallen ist, ich habe jetzt die Noten von Kicker gesehen. Ich habe diese Noten von SofaScore gesehen. Und wenn ich da gucke, wie die verschiedenen Spieler leistungsmäßig bewertet werden, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann verstehe ich auch, warum das Spiel so unterschiedlich betrachtet wird. Wenn ich zum Beispiel gucke, dass bei SofaScore, die gehen von 0 bis 10, da hat Reis eine Note 8, also sehr gut. Und bei Kicker bekommt er die 5. Wir können da mehrere Beispiele nehmen. Ich finde, Reis ist halt nur das Beispiel, was auch bei Twitter so ein bisschen diskutiert wurde, in der HSV-Bubble, was ich so mitbekommen habe. War er gut? War er schlecht? Kicker sagt 5, die anderen sagen gut. Also das zeigt auch, dass hier es sehr schwierig ist, dieses Spiel einzuordnen. Und ich sitze mit genau demselben Gefühl wie Lasse. Ja, 3 Punkte gewonnen, alles gut und schön. Vielleicht stolpert Düsseldorf. Alles gut und schön, die mögen stolpern. Ich sehe aber uns nicht eine Serie starten, die bis zu Saisonende hält. Und das ist momentan das größte Problem, was ich bei uns sehe.
Ja, ich stelle mir halt auch die Frage, inwieweit ist es taktische Variabilität, dass wir in einem Spiel ein hohes Pressing gehen, im anderen Spiel dann dieses Pressing nicht erkennbar ist, nicht aufrücken. Liegt es daran, dass ein paar Spieler gefehlt haben? Oder finden einfach weiterhin, und das wäre dann das Problem, wo Lasse eben auch sagt, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, wie soll jetzt die benötigte Siegesserie kommen, finden Trainer und Mannschaft weiterhin nicht zusammen und ja, darf man nicht abschenken, weil einfach theoretisch noch was möglich ist. Ich kann das gerade so schwer in Worte fassen, weil ich genau wie ihr einfach sage, meine Güte, der FCK hat nach vorne gespielt, aber uns auch genug angeboten und wir sollten schon besser über 90 Minuten spielen und nicht immer nur situativ mal Qualität aufblitzen lassen.
Das ist halt dieses, der HSV ist, unter Walter war es am Ende schon schwierig und unter Baumgart auch irgendwie nicht greifbar. Reiß flext da in der zweiten Minute den Ball ins Aus, feuert die Leute an, das Stadion ist vor dem Anpfiff so laut gefühlt wie lange nicht mehr, aber trotzdem siehst du denn dieses, ja, dieses, wie du es gesagt hast, dieses Klingeln, jetzt ist Feierabend, um 12 am Freitag macht jeder seins, oder wie es heißt, ne? Also es ist alles angerichtet, dass diese Mannschaft einfach sich selbst entzünden kann und von außen auch noch die Briketts werden reingeworfen, es ist alles da, damit diese Mannschaft performen kann. Die Spieler wirken auch so, als wenn sie Bock drauf hätten, aber irgendwie am Ende ist es dann doch gefühlt halbgar. Und das ist das, was, glaube ich, auch vielen Angst macht.
Ja, und ich glaube, viel weiter werden wir heute in der Analyse auch nicht kommen. Das Spiel gibt nicht so viel her. Da war gerade in der zweiten Halbzeit viel Leerlauf. Und die Fragezeichen bleiben vorerst aufgrund der eben, ja, schwankenden Leistungen in den Spielphasen jetzt vom letzten Spiel. Deswegen gehen wir einfach mal nach dem Sieg lieber in die Kategorie Man of the Match, denn da gab es natürlich bei einem positiven Ergebnis deutlich mehr Punkte für diese Ehrung und damit wollen wir das Spiel gegen den FCK auch abschließen.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den versucht zu Magat, er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei, Schuss auf das Tor, 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 ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer, angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Ich bin gespannt, wie ihr zwei an die Sache rangegangen seid, denn es gibt aus meiner Sicht einen ganz offensichtlichen Man of the Match, aber dahinter auch einige Kandidaten mit guten Argumenten. Lasse, wer ist es bei dir geworden?
Ich bin eigentlich dazu verleitet, Lasso Benes zu nehmen, weil ich finde, dass er dem Spiel gezeigt hat, dass er einfach für die zweite Bundesliga ein herausragender Fußballer ist und er könnte auch bei vielen Bundesligisten, glaube ich, eine gute Rolle spielen. Trotz seiner vergebenen Chancen, diese technische Finesse, die er hat, das ist schon... Es ist schon ein wahnsinnig guter Fußballer, das muss man sagen. Ich muss aber Raab wählen, weil gerade mit dieser Doppelparade hat er uns den Arsch gerettet und als Bonus leitet er dann auch das Tor ein. Also wenn nicht dann, wann denn sonst ein Torwart wählen? Von daher Raab, weil ich glaube, wenn der Ball reingeht von Laut, dann verlieren wir das Spiel.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also sowohl Benes, aber auch Königsdörfer hat mir sehr gut gefallen, auch im Zusammenspiel mit Katterbach. Das macht mir für Ramsey gerade ein bisschen Hoffnung. Da kommt immer mehr und mehr von seiner Dynamik wieder rein. Aber am Ende, auch mit deiner Argumentation, lasse Matteo Raab auch mein Man of the Match. Denn insbesondere die Einleitung des Siegtreffers, da hat er gezeigt, wie gut er ein Spiel lesen kann, wie schnell er reagieren kann. Nicht nur als Torhüter, sondern auch als Spieleröffner. Das fand ich hervorragend. Deswegen kann ich mich auch nur anschließen und Matteo Raab nehmen.
Ja, ich wollte ja eigentlich hier für mich auch wieder Sonnemann-Bonus machen, weil ich fand auch Ramsey sehr gut. Ich fand eigentlich auch Benes zeigt wiederum, wieso er so wichtig ist für uns. Ich habe auch ein Gefühl, Nando, dass bei Ramsey irgendwann platzt der Knoten und dann wird's richtig, richtig gut. Aber bei diesem Spiel komme ich auch nicht drum herum, Matteo Raab zu nehmen. Alleine wegen der einen Parade da, wo er gezeigt hat, dass er auch richtig gute Qualitäten hat als Torwart. Und ich glaube, das hat er auch mal gebraucht, so ein Spiel, wo er spielentscheidend ist, weil es war, die letzten Spiele waren durchwachsen und die Diskussion über Daniel Häuflandes und ihn kam immer hoch. Und jetzt hat er endlich bewiesen, dass er auch imstande ist, Spiele positiv zu entscheiden. Und das belohnen wir dann hier mal mit dem Man of the Match.
Und jetzt sind wir gespannt, wen Lars gewählt hat.
Moin, ihr Lieben. Auch wenn ich heute nicht regulär an der Folge teilnehmen kann, gibt es natürlich trotzdem auch von mir mein Man of the Match des Spiels HSV gegen FCK. Und das kann kein anderer sein als Matteo Raab, der, das muss ich schon so sagen, für mich zum ersten Mal ein echter Rückhalt war im Spiel gegen FCK und vor allen Dingen in der Situation unmittelbar vor unserem Siegtor hinten dicht gehalten hat und 20 Sekunden später Shepherds vorne und Poreba macht das Tor. Das war schon eine großartige Parade, großartiger Reflex. Von daher, Matteo Raab, euch viele Grüße, viel Spaß mit der Folge und nur der HSV.
Ja, da sind im Hintergrund klingende Gläser zu hören. Es ist wieder dieses unseriöse Verhalten, sich hier einfach freizunehmen und dann im Hintergrund mit klirrenden Gläsern den Man of the Match hier zu verkünden. Ist schon frech, aber wir freuen uns, dass Lars an uns gedacht hat. Und unsere Hörerschaft ist fast unserer Argumentation gefolgt, muss man sagen. Aber die hier von uns genannten Spieler stehen auch in den Top 4 zumindest, denn es war diesmal etwas knapper. Königsdörfer 19 Punkte auf Platz 4, das einmal zu erwähnen, weil Sebastian Scholau mit 20 Punkten nur einen mehr hat und auf Platz 3 steht. Matteo Raab auf Platz 2 mit 40 Punkten und am Ende unsere Hörerschaft dann doch etwas mehr dem vielleicht aktuell besten, formstärksten Fußballer in unserem Kader, Laszlo Benes mit 50 Punkten, zum Man of the Match gegen den FCK gewählt. Und am Sonntag geht es weiter, und zwar in Magdeburg und damit zu einer Mannschaft, die sich selbst vor der Saison deutlich stärker eingeschätzt hat. Und anstatt Aufstiegskampf steckt man aber nun im Abstiegskampf. Das Hinspiel ist vielleicht auch ein guter Ansatz, um die Probleme des FCK aufzuzeigen. Also die hatten mehr Ballbesitz als der HSV im eigenen Stadion, hier bei uns im Volkspark, aber eben nur 0,86 XG kreiert, davon 0,63 in der ersten Halbzeit nach frühen Rückstand in der 9. Minute, nach dem Tor von unserem Man of the Match Benes. Und am Ende konnte der HSV Magdeburg auch über das gesamte Spiel gut neutralisieren und diese dribbelstarke Truppe aus unserem Strafraum fernhalten. Taktisch entzieht sich damals noch unser Trainer Tim Walter dafür, Magdeburg den Ball zu überlassen und stand defensiv kompakt, hatte damit Erfolg. Bürger, jetzt haben wir natürlich nicht mehr Tim Walter, aber Magdeburg weiterhin Christian Titz. Erleben wir taktisch eine Überraschung oder ist das Spiel des FCM trotz dieser Ergebniskrise weiterhin klar vorhersehbar aus taktischer Sicht?
Ich glaube nicht, dass Tietz plötzlich sein Spielsystem deutlich ändert. Es ist natürlich wieder auf Ballbesitz ausgelegt. Es ist auch dieses schnelles Kombinationsspiel versuchen, die individuellen Spieler, die man offensiv auch hat, mit den 1-gegen-1-Fertigkeiten von zum Beispiel Baris Atik oder besonders Baris Atik auch in Szene zu setzen. Magdeburg wiederum immer noch das die Mannschaft mit den meisten Ballbesitz in der Liga auf 62,8% im Durchschnitt durch den Spielen. Das ist enorm hoher Wert, wenn man so mal bedenkt, dass wir auf Platz 2 sind mit 56%. Das ist dann schon ein klarer Indiz dafür, dass Magdeburg mit dem Ball das Heft des Handelns in die Hand nimmt.
Ja, und wir haben bei Magdeburg ja nicht umsonst von vielleicht sogar einem Sleeper gesprochen im Aufstiegskampf, denn die haben im Sommer ordentlichen Transferangriff, vor allen Dingen auf ehemalige HSV-Spieler gestartet. Und man hat im Winter nochmal nachjustiert, kämpft aber auch mit Verletzungsproblemen und Stammverteidiger Müller ist gegen uns sogar gelb gesperrt. Lasse, wie sind die Personalien insgesamt?
Also auf Abgangsseite finde ich zwei Spieler erwähnenswert. Das ist einmal Cristiano Piccini, der ist in die Serie B zu Sampdoria Genua in die Heimat nach Italien gewechselt. Und dann haben wir einen alten Bekannten, Ahmed Aslan, ist nach Dynamo Dresden ausgeliehen worden. Da war er ja schon mal, glaube ich, und jetzt ist er da nochmal hin und ist jetzt nicht mehr im Kader von Magdeburg. Und wenn man jetzt guckt, wer noch so dazugekommen ist, hast du es ja eben schon erwähnt, der Tobias Müller, der Innenverteidiger, der jetzt aber gelb gesperrt ist, der ist von Paderborn gekommen für 100.000 Euro. Dann haben wir Emir Kuinja, der hat zwei Spiele gemacht und ein Tor, dieses aber schon am 20. Spieltag gegen Kiel. Seitdem spielt er eigentlich keine Rolle mehr im Kader und das zeigen auch seine 13 Einsatzminuten. Und dann haben wir als zweiten Mittelstürmer dazu gekommen, ist Brian Teixeira. Der war von Februar bis März verletzt kommt jetzt erst wieder vermehrt zum Einsatz in den letzten drei Spielen, 51 Minuten, hat aber bisher noch kein Tor und keine Vorlage auf dem Konto. Drei alte Bekannte sind ebenfalls verletzt und nicht einsatzfähig. Das heißt, werden nicht gegen den HSV antreten können. Das sind einmal Jona Fabisch, Xavier Amici und Julian Pollersbeck. Und ebenfalls nicht einsatzfähig ist der zentrale Mittelfeldspieler Conor Campicki und der Stürmer Lukas Castaños. Ja, das so zum Verletztenstand und den Sperren für Magdeburg. Wenn ich jetzt so mal auf den Kader gucke und sage, welche Spieler ich interessant finde von Magdeburg, finde ich, Gnacker ist ein ganz guter Spieler in der Zentrale. Den finde ich spannend.
Und Amici, dein Sohn.
Ja, der ist ja leider verletzt. Wir haben ja auch noch Tatsuya Ito. Wir wissen ja, wie das mit alten HSVern ist, ne? Und schnell und dribbelstark ist ja öfter mal eine Waffe gegen uns. Von daher bin ich gespannt. Ich finde, Gnaka ist ein interessanter Spieler in dem Kader, aber ansonsten natürlich Artig, der vorne da rumtrickst, hast du ja schon erwähnt, Bürger. Aber ansonsten sind es eigentlich nicht Spieler, die mir jetzt die Schweißperlen auf die Stirn zaubern.
Ja, zumal da Pollersbeck nicht spielt, kann auch der ehemalige Torhüter nicht das überragende Spiel machen und El Fadli hat schon im Hinspiel sich mal eine rote Karte abgeholt. Also ja, da ist im Kader nicht die Balance da, aber nichtsdestotrotz, Magdeburg hat das beste Torverhältnis im Abstiegskampf. Das ist ein Trumpf, dennoch sind 38 geschossene Tore schon eine Enttäuschung für die Spielanlage. Die sind seit 5 Spielen Tor- und sieglos. Das ist eine echte Krise und da muss die Mannschaft unbedingt raus. Und ich denke, Bürger, das macht dieses Spiel so gefährlich, oder? Magdeburg wird zu Hause von Beginn an volles Risiko gehen.
Die haben nichts zu verlieren, weil keiner denkt, dass die den HSV schlagen würden. Besonders nach 5 sieglosen Spielen, ohne Tor sogar. Die haben nichts zu verlieren und wir sind irgendwie zum Gewinnen verdammt, weil sonst sind wir aus dem Aufstiegsrennen raus. Was mich vielleicht so ein bisschen Hoffnung gibt, so statistisch gesehen, ist es halt, dass Magdeburg den dritthöchsten XG gegen sich hat, auch von den Expected Goals her. Die kommen nicht auf viele Torchancen. Die haben 36 Tore erspielt bei 38 geschossenen Toren, also die performen das, was die Spielweise momentan hergibt von den unterliegenden Parametern. Das macht mir dann schon so ein bisschen Hoffnung, aber dennoch, wir wissen, wie schwierig es sein kann, in Magdeburg zu spielen, wenn da wird das Stadion auch brennen, wenn der große HSV kommt und die natürlich auch die vielen Ex-HSVer dann den HSV ein Bein stellen möchten.
Ja, ich denke auch, dass Magdeburg sein Glück in der Offensive suchen wird. Dafür ist Titz ja auch bekannt. Und wie du es eben auch schon angedeutet hast, Bürger, wenn Magdeburg erstmal ins Rollen kommt, können sie ja auch wirklich gut Fußball spielen. Das unterstützt auch, dass sie die beste Tordifferenz von den Abstiegsanwärtern haben. Also die können schon attraktiven, schönen Fußball spielen, wenn sie dann mal ins Rollen kommen. Und das ist das, wovor ich ein bisschen Angst habe, weil wir ja des Öfteren auch leider leidvoll erfahren mussten, wie es dann ist, in Magdeburg zu spielen. Das wird ein Hexenkessel werden. Jedoch bin ich gespannt, ob sich Titz hier anpassen wird. Das kennen wir ja, dass Titz gegen uns, gegen den HSV auch schon mal so nicht komplett anders, aber auch in Nuancen dann damals anders gespielt hat und das dann auch Magdeburg zum Sieg verholfen hat. Von daher bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob Titz in das Baumgart-Messer laufen wird.
Ja, ich glaube, über das Baumgart-Messer müssen wir jetzt mal sprechen. Also erstmal personell, Dompe ist bereits wieder fit. Glatzel wird wohl im Kader stehen. Van der Bremt wohl sogar für die Startelf eine Option. Muheim sowieso, der hat seine Gelbsperre abgesessen. Also es sind gleich vier Kandidaten für den Kader und oder die Startelf und ein Stück weit vielleicht auch Grundlage für ein positives Gefühl. Und jetzt möchte ich ganz kurz ausholen und etwas reinbringen, weil normalerweise versuchen wir uns hier oder ich mich analytisch an das Spiel ranzunähern, zu gucken, wie aber es wird diese Härtefälle in der Kaderbesetzung geben und sicherlich auch Veränderungen der Startelf, aber spielerisch zweifle ich einfach weiter und wusste jetzt nicht, wie ich in diese Voranalyse reingehe und deswegen werfe ich jetzt mal was anderes ein. Wir haben unter Steffen Baumgart bisher 6 Spiele absolviert. Seine Bilanz sind 3 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 8-6 Tore, 10 Punkte. Unser Torverhältnis ist das schwächste in den Top 6. Wir haben 7 Punkte Rückstand auf Platz 2. Den können wir aus eigener Kraft auf 4 Punkte verkürzen bei insgesamt noch 6 ausstehenden Spielen. Wir sind also dazu verdammt, diese 6 Spiele zu gewinnen. Alle 6. Wie, ist mir eigentlich egal. 6 Spiele würden am Ende 66 Punkte bedeuten, analog also der letzten Saison. Und wenn die Ausbeute für den Aufstieg nicht reicht, dann ist das eben so. Das ist für mich eben im Hinblick auf Magdeburg und den Rest der Saison der Maßstab. Und im Grunde wurde ja Steffen Baumgart auch deshalb geholt und der Auftrag war ja auch klar. Das Wie ist mir egal, weil ich mittlerweile einfach nicht sehe, wie die von Baumgart bevorzugte Spielweise mit diesem Kader zusammenpasst, ohne personelle Anpassung oder einer richtigen Vorbereitung. Und entsprechend, glaube ich, ist die einzige Aufgabe für Trainer und Mannschaft, irgendwie einen Mittelweg zu finden, um zu punkten. Das ist jetzt wirklich kein analytischer Punkt, aber ich bin so weit weg von Prognosen. Ich bin einfach bei Notwendigkeiten. Und notwendig ist es, Bürger, dieses Spiel zu gewinnen und am Ende Magdeburgs Spielfluss, was Lasse eben richtig angesprochen hat, sie nicht ins Rollen kommen zu lassen, sondern pressen und selber vorne draufgehen und Tore machen, oder?
Ja, aber ich glaube eigentlich dieses, du sprichst das an, dieses mit pragmatisch einfach zur Sache zu gehen und das momentan von Spiel zu sehen. Und ich glaube, vielleicht ist Steffen Baumgart auch da der richtige Mann, weil er immer irgendwie was anderes versucht. Er passt sich da vielleicht ein bisschen den Gegner an. Mal grob gesagt, weil mir kein besseres Wort gerade einfällt, bestraft vielleicht auch schlechte Leistungen. Feray raus, Jatta raus jetzt zum Wochenende, mit Poreba, mit Suchenden was anderes versucht, gegen einen Gegner, der tiefer steht. Da hat man vielleicht gedacht, vielleicht ist das ein besseres Spiel für Poreba, wo weniger Platz ist, für Suchenden sowieso, weil es war kein Hinterraum da für Jatta. Aus meiner Sicht geht Baumgart das vielleicht deutlich mehr pragmatisch an. Heißt, dass wenn wir so die Gedenkensweise weiterhin gehen, dann würde das aus meiner Sicht bedeuten, gegen Magdeburg, die mehr Ballbesitz haben möchten, die dann mehr Raum bieten werden, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir mit Jatta, mal sehen, ob Platze jetzt noch fit ist oder nicht, dann mit Jatta, Nimmet und dann entweder Dompe oder Königsdörfer an offensiv bringen. Das sind 3 Spieler, die können pressen. Wenn man dann einen Bennis mit reinbringt, der auch vorne Druck geben kann, dann hast du schon Spieler, die das Pressing geben können. Heißt, du kannst dann auch den Spielfluss von Magdeburg also unterbinden. Dann denke ich aus meiner Sicht auch, dass wir hier auch anders, also ein bisschen pragmatischer zu Werk gehen werden, wie, was du auch angesprochen hast, Nando. Und da bin ich jetzt auch dabei. Mir interessiert das Wie nicht. Ich will einfach die 3 Punkte holen.
Das ist ja das, was mir am meisten Angst macht, da wir immer sagen, wir wollen einfach die 3 Punkte holen. Aber 6-mal zu sagen, ja, Wie ist egal, wir wollen einfach die 3 Punkte holen. Ohne wirklich irgendwie eine Grundlage, das ist doch zum Scheitern verurteilt. Sorry, das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber das ist das, was mir am meisten Angst macht, da bin ich ehrlich. Und rein vom Papier her ist Magdeburg ja eigentlich der perfekte Gegner fürs Baumgart-System. Deshalb meinte ich ja eben, dass ich gespannt bin, ob Titz sich was einfallen lässt oder in dieses Baumgart-Messer läuft, weil Baumgart ist Pressing Deluxe und Titz ist dieses Ballbesitzspiel mit Verschieben, Hochstehen, so wie wir es unter Walter gespielt haben. Und deshalb bin ich gespannt, ob Titz sich darauf einlässt und sagt, wir spielen unser Spiel, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass uns Baumgart irgendwie ein Schnippchen schlägt mit seinem Pressing, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, ob er es trotzdem macht. Deshalb habe ich das Gefühl, dass er vielleicht auch etwas in Nuancen anpassen wird. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Spiel auf jeden Fall torreich werden könnte, weil Magdeburg wird, wie gesagt, offensiv versuchen, ihren Stiefel durchzuziehen. Der HSV wird versuchen zu pressen und versuchen, den Spielaufbau möglichst durch Pressing, wie eben gesagt, und Zweikampfhärte möglichst schnell zu unterbinden und dann halt das Spiel schnell auf die Außen, wie du es eben schon gesagt hast, Nando, mit Dompe und Jatta wahrscheinlich zu verlagern und dann versuchen, ich weiß nicht genau, ob sie sogar vielleicht versuchen werden, direkt selbst in den Strafraum zu kommen oder ob sie es doch über Flanken auf Nemeth versuchen oder ob er vielleicht sogar zwei Spitzen vorne reinstellt mit Königsdörfer und Nemeth und dann quasi so eine Art Doppelsechs mit zwei Außen- und zwei Stürmern spielt, ohne wirkliche Zehn, dann ist aber kein Platz mehr für Benes da. Von daher denke ich schon, dass der HSV versuchen wird, über Pressing und schnelles Umsteigspiel und Überbrücken des Mittelfelds schnell nach vorne, das sollte eigentlich das Ziel sein. Aber wie gesagt, das wird Titz auch wissen, dass das der Plan sein wird von Baumgart mit diesem typischen Pressing. Von daher bin ich gespannt, ob er sich darauf einlässt. Ich sehe die Gefahr, dass es so ein High-Scoring-Game sein wird, wo es am Ende dann irgendwie darum geht, wer schießt einfach die mehr Tore. Und das finde ich irgendwie gerade, wie ich es gesagt habe, als Grundlage eines Sieges irgendwie ein bisschen mau.
Ich verstehe deine Sichtweise, ich verfolge die auch, aber ich bin auch irgendwie ich bin da angekommen, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich glaube, Baumgart ist zum HSV gekommen mit der Vorstellung, ich habe einen Kader, der das und das und das kann, ich habe Spielertypen, die das und das und das können und muss jetzt nach ein paar Wochen feststellen, das, was ich dachte, was die schon können, können sie nicht so, wie ich das haben möchte und ich habe keine Zeit mehr. Deswegen muss ich mich anpassen, das heißt, ich muss mich mehr pragmatisch anstellen, um zu sagen, gut, zu diesem Spiel passt du nicht, da passt du besser, deswegen wechsle ich immer mehr und mehr aus, deswegen versuche ich auch irgendwie Reis mit einzubinden als Notlösung hinten rechts. Ich versuche hier irgendwie was zusammenzubauen, damit es die letzten sechs Spiele passt. Und dann sehen wir weiter im Sommer. Das ist so irgendwie so mein Gefühl. Persönlich bin ich auch nicht davon so überzeugt, weil es irgendwie die Handschrift, die wir durch Tim Walter hatten, die wir spielerisch aufgebaut haben, die spielerische Identität, die nehmen wir jetzt so ein bisschen auseinander und das gefällt mir nicht. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sein, über allem steht momentan der Aufstieg.
Und das meinte ich mit Notwendigkeit, ne? Die Notwendigkeit des Siegens ist da und dann muss ich Steffen Baumgart auch zugute halten, dass er versucht, personell und taktisch so aufzustellen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sieges am größten ist. Ob es jetzt gut aussieht, ob schon die Identität des baumgartischen Fußballs da ist, ist mir an der Stelle, das meinte ich mit dem Wie, dann eher egal, ist für mich sekundär. Er muss irgendwie das Rüstzeug finden, dass die Mannschaft den Gegner richtig bespielt. Das sah gegen den FCK nicht gut aus, war aber erfolgreich. Und darauf muss er aufbauen und eben auch den Mut haben, dann klangvolle Namen eben auf die Bank zu setzen, wenn sie vielleicht gerade nicht reinpassen. Und dann eben auf der anderen Seite auch zu sagen, aber heute passt du wieder. Das ist natürlich jetzt ein Drahtseilakt. Denn die Mannschaft, und man merkt, es ist nicht eingespielt. Es fehlen Automatismen, es fehlt das Verständnis. Und mit immerwährenden Wechseln auf bestimmten Kernpositionen, also wir werden Ludovic Reis, wenn Van der Bremt da ist, nicht mehr als rechten Verteidiger sehen. Wo stellst du den Vizekapitän hin? Wen nimmst du dafür wieder runter? Kommt jetzt wieder ein Jatta rein? Muss ein Ramsey wieder weichen oder auch nicht? Auch damit schaffst du ja ein Stück weit immer ein bisschen Unruhe. Und damit ist auch nicht gemeint, dass der Leistungsgedanke oder das Leistungsprinzip ausgeschaltet werden soll, aber eine gewisse Eingespieltheit fehlt mir schon bei unserer Mannschaft und deswegen basiert meine Hoffnung eher darauf, dass man von Spiel zu Spiel in der Lage ist, irgendwie sich so einzustellen durch den Trainer, dass der Trainer das so einstellt, auch taktisch und personell, dass es eben reicht, um die drei Punkte zu holen, aber es vielleicht nicht das Gesamtbild sich darstellt, wie ein Steffen Baumgart eigentlich auch mit einer Stammelf seinen Fußball kontinuierlich durchziehen will. So in diese Richtung gehen meine Gedanken und das ist so ein bisschen jetzt auch meine Hoffnung, dass wir vielleicht den Glauben an, wir können die letzten sechs Spiele gewinnen, darauf basiert, dass der Trainer es schafft, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, die gut genug funktionieren, um drei Punkte zu holen, aber eben noch nicht diese fußballerische Identität schaffen, für die ein Steffen Baumgart aber auch bekannt ist. Das muss man auch klar erwähnen, ne? Der hat eine klare Identität, wie er Fußball spielen will, aber vielleicht ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt und vielleicht muss man positiv bewerten, dass Steffen Baumgart das einsieht und einfach wir unterschiedliche Spiele vom HSV sehen, die sich eben mehr an den Gegner anpassen, als vielleicht die Qualität im Kader hergeben würde, um zu sagen, der Gegner muss sich an uns anpassen, wir sind dominant. Also das wäre so mein Ansatz aktuell.
Man muss natürlich dazu sagen, wir sind natürlich auch durch Walter so ein bisschen, willst du es jetzt versaut nennen oder verwöhnt?
Ja.
Suchst dir aus. Das war immer einigermaßen attraktiver Fußball. Es war immer ein erkennbares System. Ja. Und es war, jetzt ist es halt nicht so. Und das ist das Problem. Was wollen wir? Wollen wir am Ende erfolgreich sein und aufsteigen? Oder es ist ja Quatsch, jetzt sein System durchzudrücken und am Ende funktioniert es nicht. Von daher verstehe ich schon, was du meinst. Und ich bin der Letzte, der am Ende meckert, wenn wir irgendwie jedes Spiel mit einem Tordifferenz gewinnen und am Ende aufsteigen sollten oder in die Relegation gehen. Von daher darf man da auch nicht zu kritisch sein. Nur meine Angst ist, dass jedes Spiel wird quasi ein Endspiel oder ein Eventspiel und du musst jedes Spiel die Mannschaft wieder neu aufbauen und sagen, heute spielst du nicht. Und es ist halt einfach kein Grundgerüst da. Meine Angst ist, dass das nicht einfach 6-mal hintereinander funktioniert.
Und diese Angst ist vollkommen berechtigt und die lassen wir jetzt auch so stehen, wenn wir zum Abschluss noch auf den restlichen 29. Spieltag schauen. Und unser Blick wird natürlich immer schärfer in Bezug auf die Konkurrenz im oberen Drittel. Aber auch der Abstiegskampf kann an diesem Wochenende eine große Rolle spielen. Lasse, wo schaust du genauer hin?
Ich gucke mir an, ob Osnabrück seine Siegesserie fortsetzen kann. Ich hoffe ja. Und dann stellen sie den Störchen in Kiel ein Bein. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber ja.
Das ist, sag niemals nie. Das ist eins dieser Duelle, ne? Aufstiegskampf gegen Abstiegskampf, wo.
Ja, total. Also, das ist eigentlich so ein Spiel, was man auch mal 0-1 irgendwie durchwursteln kann an Osnabrück-Stelle, ja.
Bürger, bei dir?
Ich mache weiter, wo ich angefangen habe, diese Folge. Ach, Schalke. Vielleicht ist das ein Folgentitel, ich weiß es nicht. Nein, ich gucke mir Samstagabend Schalke gegen Nürnberg an, Freundschaftsduell. Und seien wir ehrlich, ich glaube, Schalke kann die Punkte eher gebrauchen als Nürnberg. Aber wie gesagt, ich bleibe optimistisch, jung und naiv. Irgendwann kommt der Ketchup-Effekt für Schalke 04, auch in dieser Saison.
Ja, und ich passe mich eher Lasse an und mache auch Aufstiegskampf gegen Abstiegskampf und nehme das Niedersachsen-Derby. Das große Duell Eintracht Braunschweig, Hannover 96. Auch hier klare Vorzeichen, wenn Braunschweig gewinnt, war es das für Hannover. Und Braunschweig kann nochmal richtig im Klassenerhaltskampf da Schärfe reinbringen. Und wenn Hannover gewinnt, wer weiß, wie die restliche Liga sich anstellt und denen doch nochmal eine Möglichkeit geben, Platz 3 zu attackieren. Und ja, wie wir es eben gesagt haben, jeder Spieltag kann für unseren HSV das Ende im Aufstiegskampf bedeuten. Aber so, wie wir die Liga kennen, keimt dann wahrscheinlich doch noch genug Hoffnung auf für ein dramatisches Finale. Wir sind gespannt, worüber wir dann nächste Woche dann wieder am Montag diskutieren werden. Also, bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.